sicherer Motorradurlaub, allein zu zweit auf einem Bike und in der Gruppe. Wie immer geht's im Podcast Motorrad aber sicher vom Bundesministerium für Digitales und Verkehr und dem Industrieverband Motorrad IVM um Motorradsicherheit. Jens Kuck hat an der Bosnien-Enduro-Rallye teilgenommen und wird uns ein bisschen was darüber erzählen, auch und insbesondere über sicheres Offroad-Fahren. Wie kommen wir also richtig und vor allem sicher auf Touren, wenn wir auf Tour gehen? Über diese Mutter aller Fragen spreche ich mit Matthias Hasper, Leiter des Instituts für Zweiradsicherheit, IFZ in Essen, und Jens Kuck, Motorradblogger und die Stimme der Vernunft bei GRIP, wenn es um Motorradthemen geht. Herzlich willkommen da draußen und hier drin. Mein Name ist Achim Marten vom Industrieverband Motorrad. Ja, Jens, Bosnien, eine Rallye. Und das auch bei dieser Hitze. Und du hast dir sogar mal wehgetan.
Ja, das war auf jeden Fall ein Abenteuer. Und um es gleich vorne wegzunehmen, es ist ja kein Rennen. Also no race auf jedem Motorrad, was durch die Abnahme rollt, wird zum einen das Bike gecheckt. Du bekommst so einen Tracker ans Bike, was wirklich auch mit Strom versorgt wird, so dass der Veranstalter sehen kann, wo sind denn seine Teilnehmer alle. Dann gibt's Motomedics, die mitfahren. Und bei der Bosnien Rallye wird geübt, nach Roadbook zu fahren. Also das ist so die höchste Form, finde ich, so des Offroad-Fahrens. Für mich jetzt als Videograf musst du ja noch eine Kamera bedienen, du musst viele Sachen machen, die du normalerweise beim Motorradfahren ja nicht machst, damit es nachher einen Film gibt. Aber eine tolle Erfahrung auf jeden Fall, und wir sind tatsächlich in der Gruppe gefahren und es war sehr, sehr spannend auf jeden Fall.
Und das Thema Sicherheit, wie wird das behandelt jetzt außerhalb des Trackings und der Mediziner, die dabei sind? Also ich vermute mal, alle haben zumindest schon mal richtig gute Klamotten an.
Ja, das ist so die Basis. Das sollte auf jeden Fall immer die Basis sein. Ob das jetzt Bosnien Rallye heißt oder Adventure Motorradfahren. Also ich habe mich da auch noch vor der Reise eingedeckt mit der besten Performance, die man so kriegen kann, mit Knieorthesen, mit sehr guten Stiefeln. Also ich war vorher schon gut eingedeckt, aber hatte dann so das Gefühl, jetzt kann mir nichts mehr passieren. Und dann, du hattest es schon angesprochen, eine kleine Unachtsamkeit, den Fuß so ein bisschen ausgestellt gehabt beim Fahren. Also jeder wird das jetzt einfach abnicken und sagen, ja, ganz normal, ne? Wo steht mein Fuß auf der Fußraste? Da machst du dir erstmal keinen Kopf und dann bleibst du einfach mit der Stiefelspitze an so einem Stückchen Erde hängen. Und dann merke ich, okay, Anschlag Knieorthese, und dann hat sich der Fuß verdreht. Also wirklich so ein Schreckmoment, bevor überhaupt diese Rallye losgegangen ist. Also ein Erlebnis, was ich nicht nochmal haben muss. Jetzt bin ich ein bisschen beruhigter. Wir sind dann auch da ins Krankenhaus, haben das mal abchecken lassen. Versorgung war gut. Also ich hatte größere Bedenken, als es letztendlich war. Also wirklich eine gute Versorgung, aber es muss nicht sein. Also auch bei Orientierungsfahrten oder bei dem vermeintlichen, ach, wir gucken mal so ein bisschen, was hier in der Gegend los ist, muss man auch mit dem Schlimmsten rechnen. Das wird einem dann erstmal bewusst, ne?
Würdest du eine Lehre daraus ziehen, beim nächsten Mal was mitzunehmen, dass du dich noch besser konzentrierst, oder was, um das zu verhindern, solche Dinge zu verhindern?
Also um es zu verhindern, ist es tatsächlich jetzt so, dass ich immer drauf achte, wo mein Fuß auf der Fußraste steht. Mhm. Also das war in den folgenden Tagen so markant im Kopf. Das hat sich jetzt bei mir sehr stark eingeprägt.
Ja, das denke ich mir. Nun fahren wir nicht alle Rallyes und auch nicht in Bosnien, sondern wir brechen teilweise einfach nur zu einem Wochenende auf oder fahren auch in Urlaub mit Sozia, mit Sozius, oder wir fahren mit einer Gruppe, haben einen Guide oder kennen uns sowieso aus. Was ist der generelle Check, wie bereite ich mich vor, Matthias? Was ist das, was ich so als allererstes mache, wenn ich eben mal nicht so die Tagesfahrt habe, sondern mal, ich sag jetzt mal 1500 Kilometer unter die Reifen nehme? Mhm.
Das ist ja auch schon allerhand. Im Prinzip haben wir so mehrere Bereiche, die wir im Auge haben müssen. Das ist natürlich vor der Fahrt schon mal die Fahrzeugkontrolle letztendlich. Dann, je nachdem, wie viel Gepäck ich mitnehme, das Beladen, habe ich Sozia dabei, muss ich mich auch hier wieder besonders drauf einstellen und der Mitfahrende natürlich auch. Da vielleicht einfach mal drüber sprechen vor der Fahrt. Und letztendlich muss man dann gucken, wie geht das unterwegs auch zugange? Fahre ich allein oder oftmals ist man ja auch mit mehreren oder mit der Gruppe unterwegs. Und da muss man dann im Prinzip erstmal verschiedene Dinge berücksichtigen, das ist klar. Also fangen wir einfach mal vorne an. Also der Fahrzeugcheck, sagen wir mal, das ist ja so das, was eigentlich vor jeder Fahrt stattfinden sollte, logischerweise. Das Fahrzeug muss intakt sein, muss sicher sein. Und gerade vor einer längeren Fahrt muss ich natürlich gucken, stimmen hier alle Füllstände etc. Wie sieht's vor allem, und das ist immer so der Knackpunkt, wie sieht's mit der Bereifung aus? Denn da werden vielleicht auch einige unterwegs mal überrascht worden sein und müssen dann vielleicht in fernen Ländern irgendwo sich um neue Bereifung kümmern. Und das macht natürlich dann nicht ganz so viel Spaß im Urlaub. Also hier wirklich bei Zeiten gucken, wie viel Profil habe ich noch und reicht das auch noch für die entsprechenden Kilometer, die ich fahren möchte. Das ist schon mal ein ganz wichtiger Punkt. Ne?
Und vielleicht noch ganz banal der Reifenluftdruck. Das ist so ein ganz banales Thema und da haben wir auch wieder auf unserer Rallye gemerkt, so dass ja Reifenluftdruck, ja, was der Händler reingemacht hat. Mhm. Ne? Und dann wird mal kurz abgeglichen. Es gibt halt unterschiedliche Händler, unterschiedliche Ideen und sich einfach drauf zu verlassen, was ein Fremder einfüllt, ja, nachdem neue Reifen montiert wurden. Also da wirklich aufpassen, das nochmal abchecken im eigenen Interesse. Also das haben wir gemerkt, da gibt's ganz, ganz große Differenzen auf jeden Fall.
Ganz wichtiger Aspekt, auch gerade nach Beladungszustand des Motorrads. Ne? Und ja, darauf wollte ich jetzt kommen. Motorrad, Einzelmotorrad, eventuell mit zwei Leuten, also Fahrer und Sozia oder wie auch immer besetzt, entsprechendes Gepäck, möglicherweise sogar noch ein Zelt dabei, vielleicht sogar noch zwei Stühlchen. All das sieht man ja, da werden turmhohe Gebilde hinten auf den Motorrädern aufgebaut und bei den Tankrucksäcken, die da entstehen, fragt man sich manchmal, ob da noch ein Fahrer hinter sitzt oder ob der da drin sitzt. Muss man das alles mal wiegen?
Das sollte man, wenn man es genau nimmt, alles mal wiegen. Wir haben ja zweierlei Angaben in unseren Zulassungspapieren, das zulässige Gesamtgewicht und die Zuladung, was ich zuladen darf. Also hier mal einfach mal die Differenz bilden und dann weiß ich ziemlich schnell, wie viel ich überhaupt mitnehmen darf. Das kann je nach Modell sogar relativ wenig sein, also weniger als man meint vielleicht. Je nach Modell gibt es aber auch bis zu, glaube ich, 250 Kilo gibt es auch Möglichkeiten, Zuladung. Also hier wirklich schlau machen vor der Fahrt, damit ich mich eben auch nicht überlade, was ja wiederum der Fahrsicherheit dann nicht gut tun würde. Da kommen wir vielleicht gleich noch drauf, wie man unterwegs sein sollte. Aber gerade eben diese Füllstände, Reifenfülldruck natürlich, entsprechend des Gewichts anpassen und aber auch nach dem Urlaub, wenn ich wieder zu Hause bin, das Ganze dann aber auch wieder rückgängig machen. Also das wird auch sehr gern vergessen. Von daher zu der regelmäßigen Kontrolle, du hast es ja angesprochen, Jens, man wird ja reichlich Tankpausen unterwegs haben. Und da gibt es in der Regel ja immer die Möglichkeit, den Reifenfülldruck kontrollieren zu können. Die Zeit sollte man sich nehmen. Von mir aus und nicht bei jedem Tankvorgang, aber schon regelmäßig.
Genau, ich sag mal so, wenn du jetzt abseits der Straße unterwegs bist, dass du da wirklich alle jeden Tag oder vor jedem neuen Fahrbeginn, also am nächsten Tag, zumindest das mal abchecken, ne?
Ja.
Je nachdem, wie du halt unterwegs bist. Der Reifenluftdruck wird erhöht, wenn du auf der Straße mit Gepäck fährst und vielleicht noch mit Sozius unterwegs bist, dann ist das halt was anderes, wie wenn du an eine Untergrenze gehst, dass so ein Reifen vielleicht performen soll auf losem Untergrund.
Ganz genau. Und moderne Motorräder, die unterstützen das Ganze ja auch mit dem entsprechenden Assistenzsystem, mit der Anzeige des Reifenfülldrucks in den Armaturen. Das wird einem ja dann mitgeteilt. Da ist man natürlich schon mal auch weit vorne dann, wenn man sich da auch ein bisschen auf die Technik verlassen kann. Ne?
Wenn ich mir jetzt vorstelle, das Motorrad wird bewegt mit zwei Personen, also Fahrer, Beifahrer, entsprechend Gepäck, da können ja locker 200, 220 Kilo zusammenkommen, so das Motorrad das verträgt. Ja. Wie gehe ich denn damit um, wenn ich die Erfahrung noch nicht habe? Üben, vorher wirklich üben, alles bepacken, Sozia draufsetzen lassen und dann üben oder einfach losfahren und erstmal entsprechend es langsam gehen lassen?
Das wäre natürlich der Optimalfall, sagen wir mal so.
Das Üben.
Wir wir sagen das auch oder wir raten das auch, bevor es losgeht, sollte man auch, damit man nicht auch vielleicht, wenn man in einer Gruppe unterwegs ist, auch zeitlich auch klarkommt, vielleicht ruhig auch alles schon mal bei Zeiten packen und beladen auf dem Motorrad. Sicherlich ist es vielleicht für viele dann auch, die auch routinierter sind, realitätsfern. Aber wenn man hier überhaupt keine Erfahrung vorher gesammelt hat, gerade mit dem Sozius-Betrieb und dann auch noch mit Beladung gleich losfahren, das wäre natürlich nicht ganz so vorteilhaft. Also da sollte man zumindest zu zweit erstmal unterwegs sein, möglichst gemäßigt natürlich und mit entsprechender Einweisung auch des Mitfahrenden. Also dass man hier natürlich auf gewisse Dinge eingeht. Das geht ganz banal beim Aufsteigen los. Also viele machen den Fehler, das hatten wir ja auch schon mal in anderen Podcasts, dass man so plötzlich bewegt sich das Motorrad in alle Richtungen, weil man völlig unvorbereitet war, weil gerade hinten jemand aufsteigt. Also solche Dinge ganz banal absprechen, als Fahrender eben das Kommando geben, sage ich mal, so jetzt aufsteigen, gleiches gilt auch beim Absteigen und gewisse Dinge auch absprechen, wo man sich festhalten sollte, ganz wichtiger Punkt, wir raten eigentlich immer, wenn das eben möglich ist, sich beim Fahrer vorne, beim Fahrenden festzuhalten, weil dann Fahrer und Beifahrer halt eine ganz gute Einheit bilden können, was auch Schräglagen angeht. Der Mitfahrende sollte sich natürlich mit in die Kurven legen, die Füße immer auf den Rasten lassen, ganz wichtig, denn wer hier unerfahren ist, der neigt dazu, ich glaube, das haben wir alles schon erlebt, dass jemand dann in der Kurve auch reflexbedingt den Fuß von der Raste nimmt, also da vorher die Leute entsprechend impfen, sich da wirklich konform zu verhalten.
Allerdings, wenn Beifahrer oder Beifahrerin sich nach hinten festhalten können und somit den Bremsdruck irgendwo rausnehmen, kann das ja auch von Vorteil sein. Also ich weiß, wovon ich spreche. Man bekommt dicke Unterarme beim Bremsen, erst recht, wenn man in den Bergen ist. Da verändert sich ja das Bremsverhalten dann nochmal ganz anders, wenn da noch ein paar Kilo zukommen. Und das wird schwerer, man greift viel stärker in die Bremsen, die Fuhre kommt von hinten und drückt ein bisschen auf den Rücken und das Ganze sollte man mal erlebt haben, glaube ich, um gut und sicher damit klarzukommen.
Eben die fahrphysikalischen Veränderungen durch Zuladung. Nennen wir es mal so, darunter zählt ja nun mal auch der Mitfahrer. Mitfahrende ist ja auch eine Art Zuladung, sagen wir mal. Und das ist genau der Punkt eigentlich. Ne? Gerade beim Bremsen, unabhängig davon, dass der mir auch noch, ich sag mal ganz salopp, ins Kreuz rutscht, mich auch noch nach vorne drückt, verändert sich ja das komplette Bremsverhalten auch. Mhm. Ne? Und das muss man halt vorher einfach mal üben. Ne? Also je nach Bremssystem, nach Leistung des Bremssystems kann ich immer noch genauso gut verzögern, aber ich muss dann auch entsprechend stärker bremsen. Und das ist eben dann aus der gewohnten Routine, wie ich sonst bremse, auch bei einer heftigeren Bremsung dann raus. Und das muss man am besten einfach mal auf einer abgelegenen Geschichte auch mal vorher mal ausprobieren. Gleiches gilt aber auch beim Beschleunigen, also bei Überholvorgängen. Sicherlich sprintet jetzt die Maschine je nach Leistung dann auch nicht mehr so los, wie man das sonst halt kennt, wenn man ordentlich Zuladung drauf hat. Also das merkt man auch beim Motorrad, die ja sehr leistungsstark in der Regel sind, die Motorräder, merkt man das dann mit Zuladung auch schon deutlicher. Ne?
Das gehört dann auch gründlich abgesprochen, gerade auch das Beschleunigen. Gerade Fahrer, die es vielleicht gewohnt sind, oft alleine zu fahren und wenn da hinten die Sozia oder der Sozius um sein Leben ringt, um überhaupt noch auf dem Motorrad zu bleiben und nicht wie eine Fahne im Wind zu flattern. Also dann sollte man auch solche Dinge mal absprechen, wie denn das ein Überholmanöver oder ein Beschleunigungsmanöver eingeleitet wird. Und man sollte letztendlich, glaube ich, tatsächlich kann man so als Hinweis geben, wenn man die Erfahrung noch nicht hat, sollte man es tatsächlich alles mal bei hohem Gewicht ausprobieren.
Ja, und bei Zeiten vor allem. Also ich glaube, jeder wäre schlecht beraten, der eine 1500 Kilometer Tour plant und das erste Mal mit dem Sozius unterwegs ist. Das kann sicherlich auch gehen, aber im Prinzip ist man gut beraten, wenn man das bei Zeiten vorher testet, Erfahrung sammelt und das Ganze auch einspielt.
Ne? Damit die menschliche Zuladung, wie du gerade gesagt hast, nicht zum Ballast wird, den man irgendwann am liebsten abwerfen würde.
Vielleicht auch schon bei der Planung so ein bisschen clever überlegen. Ne? Wir haben jetzt immer gesprochen, hier Sozius-Betrieb, okay, dann kannst du den ja nicht weglassen. Mhm. Ja? Aber vielleicht muss es nicht so die dritte Jeans oder zwei Paar Schuhe müssen es nicht sein. Einfach mal überlegen, was möchte ich denn mitnehmen? Wie viel Abenteuer möchte ich erleben? Und geht das vielleicht auch ohne meinen gewohnten Luxus? Weil Abenteuer ist es erst dann, wenn du vielleicht auch nicht den ganzen Kram von zu Hause mitnimmst. Ne? Ja. Das wäre so der erste Schritt beim Packen, dass man alles mal zusammenlegt und wirklich ein paar Mal überlegt danach, was kann man weglassen, bis auf den Sozius vielleicht.
Und immer wieder sich die Zeit auch dafür zu nehmen, um in eine gute Routine reinzukommen, nicht auf eine Routine zu verlassen und sich sagen, ja, die ganzen Fehler, die passieren halt, aber die gehen auch wieder vorbei, sondern möglichst versuchen, mit einer ruhigen Routine in diese ganze Geschichte reinzukommen. Lass uns noch über Gruppenfahrten sprechen, ist ja ein ganz spezielles Thema. Das sind, ich sag mal, mehr als zwei Motorräder sind eine Gruppe, vielleicht sind auch schon zwei Motorräder eine Gruppe, also wenn ich mich in Gruppen bewege, dann oft zwischen 6 und 9 Motorrädern. Da gehört eine Menge Disziplin dazu, da gehört ein guter Tourguide dazu und da gehören ein paar wirklich auch sinnvolle, nicht alle Regeln sind sinnvoll beim Gruppenfahren, aber ein paar Regeln sind das. Welche sind es?
Ja, dass zunächst mal jeder für sich selbst verantwortlich fährt. Das ist also das, was über allem stehen muss. Also man lässt sich, glaube ich, dazu verleiten, dass man meint, man ist jetzt in so einem geschützten Raum. Wenn ich vielleicht mittig in der Gruppe fahre, ach, die kenne ich ja alle um mich rum, sodass die Straßenverkehrsregeln so ein bisschen beiseite treten. Das ist nun mal nicht so. Das ist ganz klar. Jeder fährt für sich. Abstände müssen entsprechend eingehalten werden. Man muss auch immer gucken, dass natürlich der Vordermann, wo ist der Vordermann, wo ist der Hintermann, nach Möglichkeit ist das Überholen in der Gruppe tabu, gerade wenn vielleicht Leute zusammenfahren, die sich nicht kennen. Also wenn man sowas vorher abspricht mit entsprechenden Zeichen und Sicherheitsabständen, dann ist das möglich. Aber solche Dinge sollte man eigentlich lassen. Ich sag mal so, in der Regel geht das auch gut, wenn wir da einfach mal kurz in die Richtung gucken. So unfallstatistikmäßig sind die Gruppenfahrten da eher unauffällig, glücklicherweise. Also das scheint in der Regel auch ganz gut zu laufen. Natürlich auch dank der IFZ-Broschüre Team Touring, sicheres Gruppenerlebnis und Motorradreisen, da kann man sich schon einige Tipps natürlich dann auch holen, keine Frage.
Gibt es da eigentlich auch entsprechende Trainings, dass ich mit einer Gruppe zu einem Training gehen kann?
Ja, die meisten Trainings finden ja quasi in der Gruppe statt. Auf dem Platz wäre es jetzt keine Gruppenfahrt, das ist klar, ein Platztraining, aber es gibt natürlich die Trainings, die auch auf der Straße stattfinden. Da wird das Gruppenfahren vielleicht am Rande thematisiert, hier spielen natürlich Sicherheitsaspekte, andere Sicherheitsaspekte noch eine Rolle, die trainiert werden. Aber sicherlich ist man dort auch mit der Gruppe unterwegs und auch da wird es den einen oder anderen Hinweis geben, wie ich in der Gruppe sicher unterwegs sein muss, also Vorabsprachen. Das ist so das A und O, da sollte man sich auch nicht irgendwie zu schade sein oder meinen, sich vielleicht hier irgendwie zu blamieren. Also da ruhig einfach die Dinge vorher ansprechen, wie man denn sicher und gesittet unterwegs sein kann.
Was uns sehr gut geholfen hat, war die Tatsache, dass wir Kommunikationssysteme eingesetzt haben. Mhm. Das ist ein wirklicher Zugewinn.
Ja,
also gerade, dass man sich absprechen kann, oder der, wenn die Gruppe so ein bisschen gestreckt ist, du hast ja eben diese Abstände angesprochen, die auch nur Sinn machen, dass der Vorausfahrende einen Hinweis geben kann. Hier, pass mal auf der linken Seite ist irgendwie, liegt irgendwas oder es ist irgendwo Sand auf der Straße. Bis du dann da hinkommst, bist du schon mal vorgewarnt oder zumindest so etwas sensibler unterwegs. Also uns hat das sehr gut geholfen. Ne?
Ja, finde ich auch. Ist auch ein Sicherheitsmerkmal, finde ich sogar, fängt schon da an, auf dem Motorrad, also mit Sozia unterwegs zu sein. Sollte jeder mal, wenn er die Möglichkeit zu hat, auszuprobieren. Ich war selber immer ein Verfechter, ich will keine Unterhaltung noch im Helm haben. Und habe ein bisschen Angst davor gehabt, das wird mir vielleicht zu viel, wenn ich viele Fragen gestellt bekomme oder viele Hinweise, schau da mal oder so weiter. Nee, es ist alles ganz anders gekommen. Die ganze Fuhre ist einfach viel cooler unterwegs. Man weiß viel eher, welche Bedürfnisse vielleicht der Mitfahrende oder die Mitfahrende hat, kann darauf eingehen, kann das auch direkt beantworten. Man muss nicht anhalten, es gibt keinen Stress dadurch. Also ich finde es Kommunikation, Helmkommunikation zwischen Motorrädern, aber auch auf dem einen Motorrad, wenn du nur zu zweit auf einem Motorrad unterwegs bist, finde ich fabelhaft, sollte sich jeder mal auch letztendlich sogar auch aus Sicherheitsaspekt mal anschauen.
Ja, also ich kenne so ein bisschen die Vorurteile, wie du es eben beschrieben hast und die viele sind da so kritisch und sagen eben so, ich werde da nur abgelenkt, das ist eben nicht so.
Also aber das sollte man eben vorher auch ansprechen, es soll ja keine Unterhaltung stattfinden während der Fahrt, die dann ablenkt, die Konzentration stört, das genau, man muss so ein bisschen Disziplin, glaube ich, absprechen, kann man mal sagen, guck mal, hier ist auch was Schönes links und rechts, das darf ja passieren, das soll ja auch Spaß machen, das Ganze, das ist ja Sinn der ganzen Aktion, aber es ist natürlich eine sicherheitsdienliche Geschichte, wenn man wirklich auf gewisse Dinge bei Zeiten hinweisen kann, Das muss gar nicht immer die Gefahrenstelle sein, auf der Straße, wo auch immer. Das kann allein der nächste Abbiegevorgang sein, wo einige dann plötzlich hektisch werden. Vielleicht gerade mal nicht aufgepasst, vielleicht nicht den richtigen Abstand eingehalten. Und dann kann das schon eine Menge Druck rausnehmen.
Die Zeichensprache würde dann sozusagen wegfallen, die ja auch ein Punkt ist. Also wenn ich jetzt keine Helmkommunikation zwischen allen Mitfahrern in der Gruppe habe, dann muss ich mich auf Zeichen verlassen. Die kann ich dann natürlich übersehen, aber welche Zeichen sind wichtig? Man muss was vereinbaren zum Thema Tanken zum Beispiel, zum Thema Anhalten, Pause.
Gefahren stellen natürlich auf der Straße, dass das jeweilige Abheben oder Abspreizen des Fußes, des Beins hat sich da bewährt, wenn man irgendwo einen Schlagdoch oder einen Ast auf der Straße hat, dass man dann entsprechend den Fuß als Vorausfahrender von der Raste nimmt, dann weiß man, da ist das normale Bild gestört, da stimmt irgendwas nicht. Also das sind so typische Zeichen. Man sollte hier aber auch nicht zu viel ausmachen. Das ist so unsere Krux, was wir dann auch publizieren natürlich. Vielleicht einigt man sich so mehr oder weniger auf ein, zwei Zeichen. Das kann zum Beispiel der erhobene linke Arm sein. Das ist schon mal ein sehr eindeutiges Zeichen, dass jetzt irgendwas vorne passiert, dass wir vielleicht gleich anhalten, dass ich bereit bin, mich auf irgendwas einzustellen, was nicht der Norm entspricht. Also hier im Prinzip einfache Zeichen ausmachen, das Ganze nicht überfrachten. Gleiches gilt natürlich auch für den Beifahrer. Das war auch hier Zeichen, vielleicht ein Klopfzeichen. Lass uns mal eben rechts ranfahren und da auch nicht zu viele Zeichen ausmachen, wenn man bei höheren Geschwindigkeiten nicht mehr miteinander sprechen kann. Manchmal kann man nach vorne schreien quasi, das geht schon. Aber ansonsten da auch ein, zwei Zeichen ausmachen.
Ja, am 4. Oktober beginnt ja die große Messe, die Intermod. Ihr beiden seid sozusagen auch vor Ort. Ihr könnt euch mit euren Messeständen quasi battlen. Du bist mit dem IFZ da, Matthias, und bist Ansprechpartner für all die Themen, die wir hier auch besprechen. Was wird das IFZ also an Sicherheitskompetenz mit zur Intermod bringen?
Komplette Sicherheitskompetenz. Das ist ja unser Schwerpunkt im Alltag. Das machen wir ja ausschließlich. Also alle Themen rund um das Thema Sicherheit und motorisiertes Zweirad werden wir bedienen können, natürlich auf Anfragen reagieren. Wir haben ein paar Schwerpunkte natürlich, was den Messestand betrifft. Da geht es hier um Airbag-Systeme speziell. Jetzt ganz frisch auch die Head-Up-Display-Systeme. Also was kann man bei uns mal ansehen und auch anfassen. Das ist ja immer ganz wichtig. Dafür ist eine Messe da. Und das lockere Gespräch rund um alles, was den Fahrspaß noch sicherer macht.
Und ihr stellt netterweise, weil ihr halt so sehr nett seid, den Fahrsicherheitssimulator zur Verfügung, den dann wiederum der Jens an seinem Stand hat, an dem Motorrad, genau, aber ja. Sicherheit, aber sicher stand. Motorrad, aber sicher stand.
Genau. Ja, ich freue mich natürlich auch auf spannende Gespräche, auf tolle Gäste, die wir haben werden. Wir sprechen natürlich rund ums Thema Motorrad. Also ja, ganz klasse, ganz großartig. Und ich finde es immer gut, dass ich jetzt auch mal die anderen sehe. Ne? Das ist so, diese Verhältnismäßigkeit ist immer, mich sehen immer viele in einem Beitrag hier bei Motorrad, aber sicher. Und jetzt kann ich euch mal sehen, das ist fantastisch
für mich. Ja, ich habe es ja auch schon oft aus nächster Nähe erlebt, deine Follower, deine Fans, die kommen ja wirklich zu dir und freuen sich über jedes Selfie, aber stellen ja auch wirklich gute Fragen und diskutieren, fand ich von Anfang an immer toll. So eine Community zu haben, ist bestimmt auch ein sehr, sehr schönes Gefühl.
Ja, auf jeden Fall. Und nach so langer Zeit einfach mal sich zu treffen, wieder real zu sehen, das ist ja das Beste auf jeden Fall.
Jetzt vielleicht noch ein kleines Detail, weil ich die Intermod jetzt erwähnt habe. Also der 4. und 5. Oktober sind Presse- und Fachbesuchertage. Die Programme auf euren Ständen, also Motorrad aber sicher und auch beim IFZ, geht erst am 6. sozusagen mit der Publikumsmesse los. Das muss man vielleicht mal sagen, dass nicht jemand am 4. schon da steht und mit einer normalen Eintrittskarte gar nicht reinkommt. Also die Publikumstage sind dann vom 6. bis 9. Oktober in der Kölnmesse, die Intermod. Ja, kleine Schlussrunde, wie immer. Leute, fahrt vorsichtig, ob in der Gruppe, zu zweit oder alleine. Habt Spaß dabei und hört euch diesen Podcast so an, wie er gemeint ist. Der soll die Leidenschaft am Motorradfahren auf jeden Fall erhalten und vergrößern.
Ja, von meiner Seite auch, um am Messegeschehen anzuknüpfen nochmal, freue ich mich auf viele gute Gespräche auf der Intermod und ja, vielen Dank und sage ich mal Tschüss an der Stelle.
Ja, ich bedanke mich auch. Ich freue mich auf die Messe, wenn es losgeht. Ich freue mich auch auf weitere Abenteuer und solltet ihr euer Abenteuer planen, dann plant clever und habt Spaß.
Matthias Hasper vom IFZ, der Jens Kuck und mein Name ist Achim Marten vom IVM. Tschüss.
Tschüss.